möchte heute euch in eine Geschichte hineinnehmen, noch mit zwei Geschichten hineinnehmen, wo es darum geht, vielleicht auch einen grossen Schritt zu machen. Einen grossen Schritt, weil es eben zwei Geschichten sind. Und ich fange an mit einer Geschichte. Es könnte sein, dass euch das bekannt vorkommt. Und zwar aus dem 1. Mose 2,18. Da sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Und ihr seht, aus diesem Satz heraus könnte man ja ganz viele verschiedene interessante Themen auslegen, heute Morgen. Wir könnten uns überlegen, was heisst das eigentlich, die Dienerin? Was heisst die Helferin? Verschiedene Übersetzungen, die wir lesen, ist ja das wie ganz anders übersetzt. Es ist auch eine Ebenbürtigkeit drin. Also Gott will einem Adam ein Gegenüber geben. Ein Gegenüber geben, das nicht im Sinn von einem Gefehl ist, sondern sagt, der Adam braucht etwas, um ganz zu werden. Und das kann nicht nur einfach so eine Ergänzung sein, wo man sagt, ja gut, ha oder nicht ha, spielt keine Rolle. Wir können hier über das Anhängen und das Ankleben, das dann nachher ja später kommt, ist, dass schafft das Gegenüber, das dem Mann soll anhängen soll. Oder die Übersetzungen sagen noch Ankleben. Etwas, das zusammengehören soll. Wäre auch ganz spannend, das Rippli vom Mann, da müssen wir vielleicht medizinisch etwas hören. Wieso nimmt Gott gerade das Rippli? Wieso nicht ein Finger? Wieso nicht irgendein Knochen? Oder braucht es überhaupt einen Knochen? Wäre sicher auch spannend. Und warum schläft der Mann in dieser Zeit, wo etwas Wesentliches passiert in dieser Welt? Es würde sicher gute Übertragungen geben für heute. Wenn schlafen wir Männer, wenn verpassen wir das Wesentliche überhaupt? Wäre sicher auch spannend. Denn der Zeitfaktor, so in der Schöpfung, also wie Gott die Schöpfung macht, wann macht er den Mann, wann macht er die Frau eigentlich, könnte uns das auch etwas weiteres geben. Und eben die Ergänzung, wo er sagt, der Mann braucht eine Ergänzung, oder der Mensch, den er zuerst geschaffen hat, also hallo, hat der Gott etwas gemacht, was nicht gut ist? Hat er den Mann gemacht und er sagt zwar, es ist alles gut, was er Menschen gemacht hat, aber wieso braucht der Mann noch etwas? Also, Gott hat recht auch etwas vergessen. Ist da irgendein Fehler im Programm gesehen, dass der Mann nicht ganz ist? Also wir könnten hier ganz viele Sachen daraus nehmen. Wir könnten Wortbedeutungsstudien machen. Wir könnten Gümp nehmen für später. So, wo die Auslegungen kommen, zum Beispiel im Timotheus, wo wir so Verse, wenn wir die so isoliert rausnehmen, so Verse nachher könnten dazu nehmen und sagen, was bedeutet denn das, wenn der Paulus sagt, eine Frau erlaube ich nicht zu reden vor ihrer Gemeinde. Eine Frau soll in aller Stille und Unterordnung sein. Ist das etwas, was hier durchkommt? Ist das eine Bestätigung für das? Und ich glaube eben, es ist wesentlich, wenn wir so Verse nehmen, dass wir mit so einem einzelnen Vers nehmen, dass wir auch nicht schauen, gibt es den Vers irgendwo, wo es vielleicht noch verstärkt, oder wie sagt, ja genau so ist es, sondern dass wir einen Schritt zurück machen, und das werde ich mit heute euch machen, und so über einen Überblick über das Ganze, was hat Gott eigentlich überhaupt im Sinn gehabt, was hat Gott für einen Plan, was will Gott mit uns machen. Und ich glaube, dass wir daraus nehmen können, wenn wir andere Teile nachher von der Bibel lesen, ist, es ist einfach nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist einfach nicht gut, dass der Mensch allein unterwegs ist. Und nicht jetzt einfach nur, es ist nicht gut, dass wir Männer allein unterwegs sind, wir brauchen die Frauen, sondern grundsätzlich, wenn wir so über die Bibel schauen, lesen wir immer wieder von Beziehung. Gott ist ein Beziehungsmensch mit uns. Gott will in eine Beziehung treten mit uns. Und er hat uns so geschaffen als einziges Wesen in dieser Welt, das so dermassen Beziehungen haben kann, wie sonst niemand. Da muss etwas mehr drin stecken, als einfach, ja, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist und der Mann sollte heiraten, dann ist alles okay. Da ist für mich viel tiefere Bedeutung drin. Man sagt, es ist einfach nicht gut, dass der Mensch allein ist. Im Reich Gottes darf es einfach keine Egoisten geben. Keine, nicht wenig, keine. Es darf keine Egoisten geben im Reich Gottes, weil wir nicht geschaffen sind als solche, die sollen Karriere machen allein für uns, sondern wir sollen in einer Gemeinschaft sein. Wir haben gestern im Forum mit jemandem die Stelle gelesen, aus dem Johannes 17, wo Jesus jetzt sein letztes Gebet, ich will, dass sie eins sind zusammen. So wie du, Vater, und ich ich eins sein. Das ist das Gebet von Jesus. Ich will, dass sie eins sein. Also auch hier eigentlich noch einmal so einen oben drauf sagen, es geht nicht, dass wir allein unterwegs sind. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen zusammen unterwegs sein. Das ist so der eine Anknüpfungspunkt. Und ich sage dir, den Input, den ich heute mache, es geht eigentlich um einen roten Faden. Es geht um einen roten Faden. Und was heisst roter Faden? Was bedeutet für euch roter Faden? Was bedeutet für euch? Wie?
Etwas Zusammenhangendes.
Etwas Zusammenhangendes, genau. Gibt es noch anders?
Eine Leitlinie.
Man kann den Faden verlieren. Was ist, wenn man den Faden verliert? Weicht man vom Thema ab. Man weiß nicht mehr so, was es geht. Sinnlos.
Ziellos.
Ein spannender letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Studentin, die die Prüfung versemmelt hat. Und sie hat gesagt, weißt du, in diesem Fall, und ich musste so lösen, sie hat den roten Faden nicht gefunden. Sie hat den roten Faden nicht gefunden und darum ist sie eben ziellos unterwegs und schlussendlich eine Arbeit abgeliefert, wo ich muss sagen, längt nicht. Also ein roter Faden, der auch so einen Halt geben soll, der einem den Überblick geben und die Sachen miteinander verbinden, nämlich vom Start zum Ziel. Und wenn man das erkennt, was ist eigentlich für einen roten Faden drin, dann weiss man auch, wo es hergeht, dann weiss man auch, wo es weitersläuft. So. Und wenn ich heute mit euch einen grossen Schritt machen so vom ersten Punkt, das heisst nicht allein, wenn ich den Faden spinne zu einer Geschichte, die viel, viel später kommt in der Bibel. Und dass ihr nicht schon von Anfang an einfach abhängt und sagt, ja, die Geschichte kennen wir so. Dann habe ich die Geschichte euch hier aus der Volksbibel, die wir zusammen lesen können. Noch eine Story. Da war so ein Typ von einer Vermögensverwaltungsfirma, der sich mal eine Auszeit nehmen wollte. Er organisierte ein Treffen mit allen Angestellten und gab jedem die Order, mit seinem Geld das Bestmögliche anzufangen. Dem besten der drei Mitarbeiter gab er 500.000 Euro. Der zweite bekam 200.000 und der dritte 100.000 Euro. Dann nahm er den nächsten Flieger und verschwand. Der mit den 500.000 Euro arbeitete viel mit dem Geld, machte eine Menge Aktiengeschäfte und konnte den Betrag verdoppeln. Auch der zweite war recht erfolgreich. Er legte seine 200.000 Euro in Immobilien an und konnte ebenfalls alles verdoppeln. Der dritte aber wollte auf Nummer sicher gehen. Er packte die Kohle noch nicht mal auf sein Sparbuch, er stopfte seine Socke in der untersten Schublade vom Klamottenschrank. Nach ein paar Jahren kam der Chef zurück und traf sich mit seinen Angestellten im Büro, um abzurechnen. Der Typ, der 500.000 Euro bekommen hatte, brachte 1 Million zurück. Er sagte, Chef, Sie haben mir damals 500.000 Euro gegeben. Ich habe nochmal 500.000 draufgelegt. Da war der Chef natürlich total begeistert und lobte ihn sehr. Sie haben es echt gebracht. Sie sind mit dem Geld sehr gut umgegangen. Ich werde Sie befördern. Wenn Sie wollen, kommen Sie heute Abend zu meiner Gartenparty. Sie sind herzlich eingeladen. Dann kam der mit den 200.000 Euro und legte seinen Bericht vor. Er hatte seine Kohle auch verdoppelt. Da war der Chef echt happy und sprach auch zu ihm. Sie haben es vollgebracht. Sie sind mit dem wenigen Geld gut umgegangen. Ich werde Sie auch befördern. Wenn Sie wollen, können Sie heute Abend auch zu meiner Gartenparty kommen. Sie sind herzlich eingeladen. Dann kam der dritte mit den 100.000 Euro an die Reihe. Sie sind doch immer so streng und hart drauf, meinte er. Und wenn ich mich auch noch so abrackere, am Ende bekommen ja Sie den Gewinn. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ich das ganze Geld an der Börse in den Sand setzen könnte. Darum habe ich es in meine Socken gesteckt, da war es ganz sicher. Hier haben Sie es zurück. Da rastete der Chef voll aus. Sie, alter Vollidiot. Wenn Sie schon denken, ich will eh nur so viel Geld wie möglich, dann hätten Sie es doch wenigstens aufs Sparbuch legen können. Da hätte es immerhin ein paar Zinsen gebracht. Das war früher. Nehmt ihm sofort das Geld ab und gebt es dem, der 1 Million hat. Die nämlich, die das Beste aus ihrem Leben machen und aus den Sachen, die man ihnen gegeben hat, denen kann man auch noch mehr anvertrauen. Die aber mit dem bisschen, was sie haben, auch noch schludrig umgehen, die werden sogar das noch verlieren. Und diesen Assi, der es zu nichts gebracht hat, den könnt ihr sofort rausschmeißen. Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst, und es wird ihm dort total dreckig gehen, in der Dunkelheit, ohne Licht. Die Geschichte ist natürlich bekannt vorgekommen. Und auch hier gibt es ja ganz viele Sachen, die wir wieder herausnehmen können. Könnte ich so fragen, wie ist der Mann noch zu seinem Reichtum gekommen? Ist das alles super gegangen? Dass der plötzlich einfach so Hunderttausende hat, die er verteilen kann? Dass er einfach so abhauen kann für eine längere Zeit? Was ist das für ein Typ? Das war nicht so Brauch damals im Orient. Das wär, heute wäre das vielleicht noch etwas anders. Aber dann war das nicht so Brauch, dass einer so viel Geld hat, dass er das einfach seinen Mitarbeitern anvertraut und dann einfach die Haue putzt und geht. Was hat er überhaupt im Ausland wollen? Wäre auch noch spannend, oder, zum Nachforschen. Warum geht er einfach ins Ausland? Und dann eine Frage, die natürlich für uns so rechnerisch denkende Menschen sagen, wie kommt er dazu, dass er so ungerecht verteilt? 500, 200, 100'000. Wie kommt man dazu, dass man, ich weiß nicht, wärst du zufrieden, wenn du 100'000 hast und weißt, der andere hat 500'000?